Einen wunderschönen Sonntag. Wir haben den letzten Tag im Juli und die Hitze bleibt, aber es heißt morgen dann Augusthitze, nicht mehr Julihitze. Ich begrüße die Zuhörer, die uns übers Internet hören, und ich begrüße auch ganz, ganz herzlich unsere kleine Trema-Gemeinde. Wir haben Präsenzgottesdienst, ich hoffe noch lange, und dass wir den Covid endlich besiegen, dass der nicht wieder so stark aufflammt, wie er es im Augenblick tut. Herr, und wir bitten dich darum, dass du eingreifst, dass wir weiterhin Präsenzgottesdienst machen können und dass nicht die Regierung wieder irgendwelche Schritte uns aufdrückt, dass wir irgendwas wieder schließen müssen. Herr, das darf einfach nicht passieren. Wir loben und preisen dich dafür, dass du eingreifst. Halleluja. Amen. Wir haben ja eine Predigtreihe über Gleichnisse gehabt. Oder haben wir angestrebt. Gleichnisse, die uns eben von Jesus gegeben sind, womit er das Wort Gottes oder die Situation vielleicht auch erklärt hat, auf einfache Weise. Und wir haben schon uns darüber unterhalten, warum Jesus in Gleichnissen spricht. Das ist klar, und das spielt sich alles in einem sehr engen Bereich in der Bibel ab, im Matthäusevangelium. Wir sind immer noch in Matthäus 13, da waren wir schon ein paar Mal jetzt. Und wir haben heute auch wieder ein Gleichnis, womit wir uns beschäftigen. Und ich habe etwas, was ich in letzter Zeit mehr und mehr festgestellt habe. Wir sind in der Endzeit und wir haben uns auf das zu konzentrieren, was passieren wird. Wir haben es eng vor Augen und wir sind dichter dran als je zuvor. Und Jesus hat vor fast 2000 Jahren diese Gleichnisse sowohl der Menge erzählt, als auch seinen Jüngern erläutert. Und wenn wir heute jetzt speziell auf das Gleichnis kommen, was wir in Matthäus 13, Verse sage ich euch gleich dazu, dann ist das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Und bei Weizen fällt mir gerade wieder ganz deutlich ein, die Ukraine ist ja unser Weizenlieferant, oder nicht nur unser, sondern auch der Welt. Und was da im Augenblick mit dem Weizen passiert, das zeigt eigentlich auch, wie wichtig Weizen ist und wie wichtig Jesus diesen Weizen in die Gleichnisse genommen hat. Diese Bedeutung des Weizens, die wir heute kennen, die hat Jesus damals schon als beispielhaft den Leuten erklärt, wo sie was mit anfangen konnten. Das ist ja genau das. Und wir müssen jetzt den Bogen spannen von dem, was Jesus ihnen damals erklärt hat, mit welchen Mitteln oder mit welchen Vergleichen er damals gearbeitet hat. Wir müssen ja wissen, was damals Sache war. Und das ist genau das, wo ich heute hinkommen möchte, dass wir einmal verstehen, wie die Hintergründe zu diesem Gleichnis sind und eben auch, was Jesus damit ausdrücken will. Kurios ist noch etwas, wir haben einmal ich würde jetzt gerne mal kurz in die Bibel schauen, wir haben einmal von Gleichnis von der Saat, das ist das, was wir auch immer wieder hören, das Gleichnis von der Saat, wo auf viererlei Boden gesät wird. Und gleich danach kommt das Gleichnis von Unkraut im Weizenfeld. Und dann gibt es zwei Gleichnisse, die dazwischen kommen. Einmal das Gleichnis vom Senfkorn, das vom Sauerteig. Und dann erläutert Matthäus, warum überhaupt Jesus in den Gleichnissen spricht. Da haben wir vor einigen Wochen schon drüber gesprochen. Und jetzt erst, an dieser Stelle, heißt der Bibel die Überschrift über die nächsten Verse, Erklärung des Gleichnisses vom Unkraut im Weizenfeld. Und da müssen wir eigentlich wissen, warum ist das passiert? Wieso? Wieso ist da diese Unterbrechung durch die anderen zwei Gleichnisse? Ganz einfach. Jesus spricht das Gleichnis von dem Unkraut im Weizenfeld zur Menge. Das Gleichnis von Senfkorn spricht er zur Menge. Das Gleichnis vom Sauerteig spricht er zur Menge. Und dann greift Matthäus auf und sagt, jetzt muss ich euch erstmal erklären, warum Jesus in Gleichnissen spricht und erläutert das. Und dann ziehen sich die Jünger zurück und sind mit Jesus alleine danach. Die Menge ist also weg und dann erläutert er seinen Jüngern die Hintergründe zu diesem Gleichnis. Die ersten Gleichnisse, die stellen, oder dieses Gleichnis. Anna, lass uns erst den Text lesen, Conny, das ist ja wichtig. Wir müssen jetzt den Text von Matthäus 13 haben und bitte lies mir doch oder lies uns zuerst die Verse 24 bis 26.
Jesus erzählte der Menge noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Als dann die Saat aufging und Ehren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein.
Ja, danke. Super. Das ist schon, da ist schon so viel Brisanz drin in diesen Versen und das zeigt uns schon, wer da am Wirken ist. Und deshalb ist es hier, wie ich eben schon mal ansetzte, nicht der Sämann, der arbeitet, und es ist auch nicht die Beschaffenheit des Ackers hier gemeint, und es liegt mehr in einem Dritten, der dazukommt. Und dieser Dritte, der scheut das Tageslicht, der kommt im Dunkeln. Und seine Anwesenheit hat keine Zeugen. Denn er baut den Acker nicht an, sondern er will ihn verderben. Okay? Merkt ihr, wohin diese Verse gehen? Er will ihn verderben, dass die Saat eben aufgeht und dass man gar nicht merkt, dass er schon am Werk war. Und das ist genau das, wenn wir auf die alte Zeit schauen, dann war eine Pflanze, eine giftige Pflanze, die mit dem Weizen aufwuchs und die genauso aussah in den ersten Tagen des Wachstums wie der Weizen. Und zwar dieses Unkraut hieß Taumelloch. Das war eine giftige Pflanze und dieses Gewächs hat der Dritte, ich mache es mal spannend, wir werden ja nachher noch dazu kommen, eben unter den bereits gesäten Weizen gesät. Und nun wächst es beide auf und als aber die Saat aufsproß, ich habe hier eine andere Übersetzung, und Frucht ansetzte, da erschien auch das Unkraut. Das heißt, erst als es Frucht ansetzte, die Halme sind beide nebeneinander gewesen und die Frucht ist schon da und plötzlich erkennen sie, hey, das ist ja der Falsche. Ja, erst da wird es erkannt, dass es das falsche Kraut ist. Und lassen wir es mal so stehen, wir kommen ja noch zu der Erläuterung. Jetzt, Conny, hätte ich gerne die nächsten Verse, 27 bis 28.
Da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten, Herr, hast du nicht den guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt jetzt dieses Unkraut? Ein Feind von mir hat das getan, gab er zur Antwort. Die Arbeiter fragten, möchtest du, dass wir hingehen und das Unkraut ausreißen und einsammeln?
Danke. Wir beschäftigen uns erstmal mit dem Hausherrn. Das ist erstmal wichtig, dass der Hausherr ist der, ja, es ist der Bauer und der hat Knechte. In anderen Übersetzungen heißt es Hausvater, aber das ist eigentlich nicht so, die Familie ist hier nicht im Vordergrund. Hier ist der landwirtschaftliche Betrieb mit dem Leiter des landwirtschaftlichen Betriebes und das ist der Hausherr. Und wenn die Knechte fragen, woher hat er denn das Unkraut? Dann drücken sie ihr Erstaunen aus über die Menge, die zu sehen ist und bezeugen damit gleich, dass das Böse nicht vom Hausherrn kommt. Und das ist wichtig, dass wir das wissen. Das Böse, es kommt nie von Gott. Und der Hausherr ist natürlich Jesus, ist doch ganz klar. Und das greife ich einfach mal vor. Im Klartext, das Böse wird nicht von Gott gepflanzt. Der Feind erscheint auch in der Antwort des Hausherrn als Person gewordene Gegenmacht, die aktiv gegen die Pläne des Hausherrn kämpft. Also, der Feind ist die Antwort auf die Frage, der gegen die Pläne des Hausherrn kämpft. Und die Knechte sagen, wir wollen hingehen und es ausjäten. Und jetzt kommt die Erläuterung. Normalerweise ist es so, dass in der Anfangsphase, wenn die Knechte erkennen, dass der Taumelloch aufwächst, die haben sicherlich ihre Fähigkeiten dazu, das zu erkennen, dann reißen sie ihn gleich aus. Aber es gibt in der Ecke noch im Hebron eine Gegend, wo die felsig ist und wo der Weizen keine großen Wurzeln bilden kann. Und der Taumelloch ist natürlich klar, der ist stark und der bildet dicke Wurzelballen und überdeckt damit die Ballen von dem Weizen. Und wenn man jetzt den Taumellochlolch ausreißen würde, dann hätte man den Weizen damit vernichtet. Also wenn man den Lolch rausreißt, geht auch die Ernte verloren im Wachstum. Und jetzt hören wir, welche Anweisungen der Hausherr gibt. Wir lesen dazu, Conny liest davor, zu die Verse 29 bis 30. Wir sind immer noch in Matthäus 13.
Nein, entgegnete der Gutsherr, ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann werde ich zu den Erntearbeitern sagen, reißt zuerst das Unkraut aus, sammelt es und bündelt es, um es zu verbrennen. Und dann bringt den Weizen in meine Scheune.
Okay, danke. Hier werden wir wieder, wie ich auch schon öfter darauf hingewiesen habe, in meinen vorhergehenden Sonntagspredigten, hier haben wir den Text in der Gegenwart. Die Gegenwartsform ist hier ganz wichtig. Und dass wir auch das von damals den Bogen spannen können auf heute. Wir können heute genauso in der Gegenwart reden, wie Jesus damals in der Gegenwart geredet hat. Und die Begründung, die ist dazu wichtiger als das Vorgehen gegen das Unkraut, ist die Bewahrung des Weizens. Wir wollen ja den Weizen behalten und deshalb lassen wir zu, oder Jesus lässt zu, oder die Bauern der damaligen Zeit lassen zu, Jesus benutzt es ja als Vergleich, das muss ja ein Prozess sein, den die Bauern angewandt haben, dass eben dieses Kraut wachsen darf und dass die Frucht, die dann eben dazu bleibt, sicher in die Scheune kommt. Und zugleich gibt es noch etwas. Die Knechte würden es eben nicht schaffen, das ohne Schaden zu entfernen. Die Verfilzung ist so stark und das würde wesentlich schlimmeren Schaden anrichten, als wenn man beides wachsen lässt. Unkraut und Weizen, beides steht unter dem Wachstum Gottes. Gott lässt also zu, dass auch das Unkraut wächst und reift. Das muss man sich mal vorstellen. Wir sagen manchmal, wieso kommt das von Gott? Nein, Gott lässt es zu. Wenn etwas da ist, auch bei uns, was nicht richtig ist, lässt Gott es zu und sagt, ich will doch mal sehen, wie der sich entwickelt. Aber zu gegebener Zeit, und da kommen wir jetzt auch noch hin, da wird er dann doch reagieren müssen. Und für beide ist aber ein Tag bestimmt, wo sie geerntet werden. Und das ist der Punkt. Und wenn wir den griechischen Begriff einmal nehmen für die Zeit der Ernte, dann ist es der vorgesehene, der richtige oder auch der passende Termin oder auch die passende Zeit. Und dieses Wort von Ernte ist auch gleichzeitig ein Bild für die abschließende Handlung von Gott. Die abschließende Handlung von Gott. Und da kommen wir immer mehr drauf, jetzt zu sprechen, was Jesus ja auch beabsichtigt. Und wenn wir jetzt sehen, was passiert, dann ist der Begriff Verbrennen deutlich und das ist die abschließende Gerichtshandlung Gottes. Weizen und Scheune dagegen ist die Bezeichnung für Gottes wohlgefällige Frucht. Das wird hier beides gegenübergestellt. Und wenn man nochmal auf die alte Zeit, in der Jesus gelebt hat, zurückschaut in die Gegend vom heutigen Israel, dem damaligen gelobten Land, dann wurde der Lolch tatsächlich zu Bündeln geformt, den auch in diesem holzarmen Land dann man als Brennmaterial verwendete. Es hat also durchaus, Jesus benutzt hier wirklich tägliche Handlungen und Umgangsformen, um daraus eben ihnen dieses Gleichnis letztlich von unserer Endzeit. Und es passierte so, das wurde ja mit der Sichel geerntet und beim Ernten des Getreides ließ der Schnitter den Dolch einfach fallen und wurde er eingesammelt und zu Bündeln gebunden. So wird das Leben eigentlich, was ich schon sagte, dieses Landes wieder durchsichtig für das Handeln Gottes. Und jetzt Jetzt kommen wir eigentlich zu den im Matthäus-Evangelium bezeichneten zwischeneingefügten Stellen, die wir überspringen. Wir gehen jetzt also zu Matthäus 13, und zwar die Erklärung, die Deutung des Gleichnisses von Unkraut unter dem Weizen. Und die stehen, anfangs lesen wir die Verse 9, die 2, 13, Vers 34 und 35. Übrigens, eins ist klar, dieses Gleichnis ist nur bei Matthäus zu finden. Ich weiß nicht, ob ich es vorher schon gesagt habe, aber das ist vielleicht ganz wichtig. Keine anderen Evangelisten haben es aufgegriffen, nur Matthäus schreibt es. Und ich finde, das ist ein sehr wichtiges Gleichnis.
Also nicht die Auflösung vom Gleichnis, sondern...
34, 35.
Das alles sagte Jesus der Menge, indem er Gleichnisse gebrauchte. Er sprach ausschließlich in Gleichnissen zu ihnen. So erfüllte sich, was durch den Propheten vorausgesagt worden war. Ich will in Gleichnissen reden. Ich will verkünden, was seit der Erschaffung der Welt verborgen war.
Ja, er zitiert hier Psalm 78, Vers 2, und das habe ich ganz bewusst lesen lassen, weil das ja die Sache ist, die wir schon in der vorhergehenden Sonntagspredigt hatten. Warum redet? Und da ist schon die Prophetie drin im Alten Testament, dass Jesus in Gleichnissen reden wird. Das hat Jesus natürlich auch vom Heiligen Geist bekommen, aber es ist schon festgeschrieben, und Jesus erfüllt ja die vielen, vielen vorgegebenen Bibelstellen, die als Vorschattung gerade in dem Psalm gegeben sind, und die erfüllt er ja. Das ist ja sein Sinn hier auf Erden, dass er uns eben, ja, kommen wir auch gleich noch dazu, der Sinn, warum er das alles macht. Wir lesen jetzt lesen wir die Antwort, und die steht auf die Antwort auf das Gleichnis vom Unkraut im Weizen, und die finden wir in den Versen 37 bis 39 erstmal.
Jesus antwortete: Der Mann, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Himmelreichs, das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der das Unkraut sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt, und die Erntearbeiter sind die Engel.
Ja, danke. Das ist es. Jesus enthüllt die Beurteilung der Gegenwart hier bis hin zum jüngsten Gericht. Also von seinem Punkt aus in der Gegenwart. Deshalb redet er ja auch in der Gegenwart dort. Und das gilt auch für andere Gleichnisse, in denen immer vom Seemann die Rede ist. Und es ist immer so, der Menschensohn ist der Seemann. Diesen Titel, haben die Evangelisten immer wieder benutzt. Jesus, die vom Himmel stammende Gestalt des Erlösers, das ist der Menschensohn. Es ist der Gottessohn in seiner Hoheit, aber auch in seiner Niedrigkeit hier auf Erden. Er erniedrigt sich ja, indem er sich als Mensch uns gleichsetzt. Und der Acker? Der Acker ist die Welt. Aha, jetzt aber. Der Acker ist die Welt. Wenn wir jetzt in 1. Korinther 3, Vers 9 lesen, da steht: Ihr seid Gottes Ackerfeld. Also da, wenn Paulus das schreibt im 1. Korinther, dann haben wir die Kirche als Ackerfeld. Und das ist genau nicht hier der Fall. Jesus blickt hier in diesem Fall auf den Kosmos, auf die ganze Welt. Die ganze Welt ist hier gemeint als das Ackerfeld, oder der Acker ist die Welt, wenn es festgeschrieben steht. Er sagt es ja zu seinen Jüngern. Hier sind sie ja jetzt zurückgezogen, und er will seinen Jüngern erläutern, was hinter diesem Gleichnis von Unkraut im Weizenfeld steht. Der gute Same, das sind die Kinder des Reichs. Ganz klar. Mit Reich ist die Gottesherrschaft gemeint. Da haben wir am letzten Sonntag auch schon drüber gesprochen. Die Kinder des Reichs sind als die, also die, die Jesus angenommen haben. Das ist der neue Bund, das ist das Gnadenzeitalter. Und das ist ganz wichtig, dass wir erkennen, das ist die besondere Gunst, die wir in dieser Zeit genießen, dass wir in einer besonderen Zeit leben, im Gnadenzeitalter. Und wenn es vorbei ist, es ist durch die Entrückung vorbei. Punkt. Da ist es zu Ende. Und da kommen wir auch noch dazu. Da werden wir später noch was dazu sagen. Und alle, die diese Einladung von Jesus angenommen haben, die mit Gott verbunden sind, die sind Kinder des Reichs. Und einmal noch knüpft Jesus an die alttestamentarische Aussage an und er bezeichnet das Gottesvolk als Pflanzung. Wir haben das heute Morgen nochmal nachgelesen. Ich möchte jetzt nicht im Einzelnen darauf hinweisen. In Jesaja 5, Vers 1, da geht es um Weinberg heißt es. Da sind die Reben, das sind Edelreben in der Pflanzung. Wir sind gerade im Elsass gewesen, Conny, da haben wir es gesehen, wie wirklich Edelreben wachsen und wie sie angebaut werden und welchen vorzüglichen Wein sie daraus liefern. Und in diesem Weinberg wachsen auch schlechte Beeren. Also es ist genau das, was Jesaja schon schreibt, was Jesus hier auch aufgreift in diesem Gleichnis. Das war das eine. Und zweitens steckt dahinter der Gedanke der Neuwertung des Menschen von oben her, der Gedanke der Wiedergeburt. Und das kann ja nun Jesus gerade steuern, dass er uns zum Vater bringt. Das ist ja das, wo wir die neue Schöpfung, Conny hat vorher, das habt ihr jetzt nicht gehört, gerade im Wort zum Opfer darüber gesprochen, wie diese Veränderung eben stattfindet und was sie auslöst. So, und jetzt kommt einer, der nachts kommt. Und wenn wir das genau überlegen, im Luthertext steht, die Kinder der Bosheit, die ist weiblich. Es ist aber nicht die dahinter, sondern es ist der dahinter. Und das ist maskulin. Wir müssen immer das Böse maskulin sehen, denn da ist jemand anders dahinter, der mit dem Pferdefuß, der nicht immer mit Pferdefuß auftritt. Und Paulus spricht vom Sohn des Teufels. Und im Gegensatz aber zu Kindern des Lichts. Das sind zwei Dinge, die Paulus hier gegenüberstellt. Und er spricht von Söhnen des Ungehorsams und auch von Söhnen des Lichts. Und Conny, da würde ich ganz gerne, dass du uns den Epheser 5, Vers 6 folgende liest.
Vers 6. Lasst euch von niemand mit leeren Behauptungen täuschen. Denn gerade wegen der eben genannten Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen.
Hier ist die dunkle Realität zu sehen, dass Menschen das Ergebnis dessen sind, was der Teufel in dieser Welt ausgesät hat. Und das ist genau das, was Jesus ausdrückt mit dem Taumelleuch. Er sät in der Welt Böses. Und das wird angenommen. Und noch eins, das dritte, die dritte Gruppe, die gibt es nicht. Es gibt nur zwei. Es gibt nur schwarz oder weiß, Licht oder Schatten, Licht oder Dunkelheit, nicht mal Schatten. Finsternis ist das. Und das ist etwas, wenn wir da hineinschauen, es treibt vielleicht das Unkraut auch schöne Blüten. Denken wir mal an den Sport. Denken wir mal an die Liebe zu falschen Dingen in der Liebe. Ich möchte mich da gar nicht weiter auslassen, wo Liebe hinfällt. Und sie fällt auch dazu, dass der Geist vielleicht falsch geleitet wird. Komm doch mal auf dein Wort zum Opfer zurück. Da hast du auch darüber gesprochen, dass wir vom Geist geleitet sind. Aber wenn der Geist nicht Gottes Geist ist, dann gehen wir in die falsche Richtung. Da sind wir auch wieder unterwegs. Und das sieht dann alles so schön aus und hört sich so gut an. Wir sagen, ja, Halleluja, danke, Herr. Aber es ist leider von der falschen Fakultät. Und wir rennen in die Irre. Und da brauchen wir den Heiligen Geist. Wie heißt es? Römer 8, 14. Alle, die von Gottes Geist geleitet sind, sind Kinder Gottes. Amen.
Amen.
Der Teufel und Gott sind auf eine merkwürdige Art und Weise miteinander verbunden. Sie kommen nicht voneinander los. Ich habe eine lustige Formulierung, muss ich euch erzählen. Wisst ihr, was Luther über den Teufel schreibt? Er ist der Affe Gottes. Er macht alles nach. Er macht alles nach. Ich affe etwas nach. Er macht das, was Gott vormacht, macht er nach. Und wenn irgendwo eine Kirche gebaut wird, dann baut er eine Kapelle daneben. Das will ich jetzt nicht auf die Religion beziehen. So soll das nicht gemeint sein. Das ist ein Sprichwort. Aber wenn wir eine Kirchengemeinde hier aufbauen, ist nebenan eine Sekte. Und die ist vom Teufel. Und da rennen sie alle hin, weil die andere betonen haben, die färben das schön und alles. Bei uns gibt es knallharte Worte, die sie gar nicht mögen. Dieses Wort ist ja heute nicht beliebt, was ich bringe, ich weiß. Das wird nicht so gerne gepredigt, weil das die Leute nicht hören wollen. Aber es juckt ihnen in den Ohren, etwas anderes zu hören. Und das können wir nicht bringen. Wir müssen genau das machen. Jesus hat es vor 2000 Jahren fast den Leuten gebracht. Warum sollen wir uns heute dafür schauen? Wir sind doch näher dran als Jesus damals. Wir sind 2000 Jahre fast näher dran. Falsch? Ja. So ist es. Also, die Ernte, und jetzt kommen wir zu einem ganz neuen Begriff jedenfalls, den müssen wir erstmal erläutern. Die Ernte ist die Vollendung des Äons. Die Ernte ist das Bild vom Gericht, und da haben wir ja vorher schon drüber gesprochen. Das Gericht, was auf uns zukommen will, und da wollen wir noch viel, viel weniger davon hören, aber es ist leider die Realität, dass wir alle auf das Gericht zulaufen. Und wenn wir noch eins sehen, dass die Ernte auch noch in einem anderen Gebiet zu sehen sind, und zwar in der Mission. Wenn wir in die Welt aussenden, kommt Ernte herein, die aus der Frucht hervorkommen, und es sind Kinder Gottes, die neu in das Reich hinzukommen. Das ist auch noch ein Begriff der Ernte. Und der jetzt einsetzende Begriff, die Ernte mit der Vollendung des Äons, und Luther sagt, dass das ist das Ende der Welt wiedergegeben. Und was meint er eigentlich damit? Das müssen wir jetzt nochmal ganz scharf beleuchten, was ein Äon ist. Vollendung des Äons bedeutet den Schlussabschnitt des gegenwärtigen Äons. Das Schlussabschnitt, von dem wir hier reden, ist die Wiederkunft Jesu und das jüngste Gericht. Das ist ein Äon, der jetzt mit der Wiederkunft Jesu abgeschlossen ist. Und es gibt jedoch noch mehr Äons. Die Wendung von Äon der Äonen heißt es auch. Wenn Jesus jetzt fortfährt, die Schnitter und die Engel einzusetzen, dann ist das ja noch in dem Zeitpunkt auf die Vorbereitung für das Gericht. Das bleiben wir mal in diesem Zeitabschnitt. Also Äons sind große Zeitabschnitte in der Bibel, die Gott vorher geplant hat und zusammengefasst hat. Und wir zerlegen sie mal in Kleinigkeiten, aber wir müssen den großen Überblick benutzen. Wir dürfen jetzt nicht im Augenblick auf die Gnadenzeit nur gucken, denn sie ist ein Teil des Äons, geht auf das Gericht hin. Deshalb ist die Gnadenzeit wichtig, dass wir in der Gnadenzeit bleiben als Kinder Gottes. Wir müssen dranbleiben. Wir laufen den Lauf und wollen am Ende den Siegerkranz bekommen. Und das ist wichtig, dass wir da nicht nachlassen. Und jetzt kommen wir eben auf die Tätigkeit. Jetzt werden die Engel aktiv, die Jesus bei der Durchführung des Gerichts helfen. Und Engel sind dienende Geister, wissen wir. Und es gibt auch Engel, die zum Satan abgefallen sind, und diese gehen natürlich selbstverständlich auch ins Gericht, ist doch logisch. Und es gibt bestimmte Engel, Michael zum Beispiel, Schützer des Gottesvolks, oder Gabriel, der Verkündigungsengel, oder viele Schutzengel. Manche behaupten, ich hätte nicht nur einen, sondern drei. Ich mache Schutzstimmen gar. Und so gibt es eben auch die Gerichtsengel. Jesus bestätigt also die Realität von Engeln hier durch diese Verse. Und die bekommen keine Ehrung. Man soll aus Engeln auch keinen Kult machen. Das ist falsch. Und da muss man auch aufpassen. Und es ist erst recht kein Namenskult, dass man jetzt persönliche Engel schafft und sie vielleicht dann auch noch anbetet. Das wäre total daneben. Aber hören wir weiter im Wort. Wir lesen jetzt aus Kapitel 13, die Verse 40 bis 43.
Ich nehme nochmal 39, damit wir den zusammenfassen.
Ja, gut.
Der Feind, der das Unkraut sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt und die Erntearbeiter sind die Engel. Das Unkraut wird eingesammelt und verbrannt. Und so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere zu Fall gebracht und die ein gesetzloses Leben geführt haben, und werden sie in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt, als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Wer Ohren hat, der höre.
Interessant, nicht? Wer Ohren hat zu hören, der höre. Das gibt es auch in Offenbarung wieder, was der Johannes dann aufgeschrieben hat. Ich bin der Meinung, oder ich bin nicht nur der Meinung, es ist so, dass Jesus hier eine ganz wichtige Botschaft uns mitteilen will. Feuermaterial wird verwendet. Und hier ist wichtig, dass Jesus die Aufmerksamkeit gerade für den Schlussabschnitt des gegenwärtigen Äons, in dem wir ja sind, dass die Vollendung des Äons, sagt er ja, dass dieser große geplante Zeitabschnitt, ich fasse es nochmal zusammen, damit ihr nochmal das Thema Äon oder den Begriff Äon auch kennen, noch tiefer kennenlernt. Und den will uns Jesus jetzt in den Fokus richten. Und was geschieht denn? Jesus ist der Menschensohn. Und er sendet seine Engel, nämlich die, die ihm bei der Vollendung, bei der Weltvollendung helfen. Nun stoßen wir wieder auf den Ausdruck sein Reich. Ja, wessen Reich? Ja, das Reich des Menschensohnes. Und dieses Reich wird schon sehr oft im Alten Testament bei Daniel, in Matthäus und 1. Korinther, überall wird es angesprochen und sogar mehrfach vom endzeitlichen Reich. Und damit sind wir genau da, wo wir endzeitlich den Punkt für das Äon setzen. Und damit will ich mal das Wort Äon stehen lassen. Darüber müsste man eigentlich separat nochmal predigen. Es ist deutlich, dass hier in Vers 51 der Begriff sein Reich die gesamte Erde und die ganze Menschheit umfasst. Das müssen wir uns immer wieder sagen. Das sind nicht nur die Gläubigen in der Gemeinde. Sein Reich ist die gesamte Erde, das haben wir vorher schon rausgearbeitet, die ganze Menschheit. Und es heißt hier in einer anderen Übersetzung, Conny hat die vorgelesen, in einer anderen Übersetzung heißt es, alle Anstöße und die Täter der Gesetzlosigkeit, die werden ausgejätet. Was sind denn die nun wieder? Es handelt sich einfach um die Gottlosen. Die Gottlosen, die nicht locker gelassen haben, an ihrer Sache festzuhalten und sich auch nie bewegt haben, Jesus anzunehmen. Und jetzt kommt eigentlich wieder meine Lieblingsdarstellung, die ich schon sehr oft vielen klar machen wollte, wo die alle immer fassungslos dastehen und sagen, was erzählt der jetzt? Es kommt wieder zu einer Sichtbarwerdung von Gewalt. Wir haben im Alten Testament einen Gott, der Gewalt angetan hat. Wir haben dann die Menschen, die Jesus angenommen haben, nach seiner Auferstehung oder sogar nach seiner Kreuzigung ist der neue Bund gegründet worden. Bis zur Entrückung stehen diese Menschen unter Gewaltlosigkeit. Gott tut ihnen keine Gewalt an. Wir haben einen liebenden Gott, der zu uns spricht, der uns mit seiner Gnade und mit seinem Heiligen Geist versorgt, dass er uns führt und leitet, uns aber nie unter Druck setzt. Aber wenn die Zeit vorbei, Moment, und da läuft jetzt aber oberhalb eine Schicht weiter der Gottlosen. Und diese Gottlosen fallen nicht unter die Gnade, sie sind weiterhin unter der Gewalt Gottes. Und das macht mal den Leuten klar, dass sie eben von Gott nicht unbedingt immer gnädig behandelt werden, sondern sie werden schon entsprechend ihrer Taten behandelt. Und das jemand klarzumachen, wo sie sagen, ja, wo ist denn nun Gott gewesen? Warum hat er nicht gehandelt? Ja, und dann kann ich immer nur sagen, wenn du Gott negierst und aus deinem Leben herauswirfst, wieso soll Gott dann für dich handeln? Dann musst du zu ihm gehen, seine Nähe suchen. Psalm 27 könnte man da zitieren, die Nähe von Gott ist wichtig. Und dann hat man eben wiederum die Heilung da, aber wer sich dagegen wehrt, der wird weiterhin unter der Gewalt stehen. Also, die, die Anstoß genommen haben, sind die Täter der Gesetzlosigkeit. Und Luther sagte, die da Unrecht tun, hat Luther gesagt. Und jetzt kommen ganz harte Worte, die muss man sich auch wirklich erstmal überlegen. Und das ist auch schwierig, sie erstmal auszusprechen. Wer sind jetzt die Leute, die Unrecht tun? Es sind einmal die Gleichgültigen, die Trägen, die sogenannten Weltweisen. Da kenne ich auch einige. Die Schlauberger, die alles wissen, aber nie Gott angenommen haben. Und jetzt kommt der härteste Punkt, sogar die edlen Menschen, die Edelmut ohne Gott pflegen. Ich bin ja in bedürftigen Kreisen unterwegs und ich treffe viele, nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht, im KUKO sitzen die Obdachlosen, sind sie ja nicht, sind ja Wohnungslose, auf der Bank. Und da erscheint ein Mann, der ein Bordell führt. Ich kenne ihn, aber wie gesagt, ich bin in diesen Kreisen unterwegs, nicht, dass irgendwie falsche Vermutung kommt. Und dann sieht er mich an und sagt, Peter, bin ich nicht ein guter Mann? Schau mal, ich habe hier eine Kiste Bier dabei und 100 Euro für jeden. Und damit meint er sich, in das Himmelstor einzukaufen. Und das ist etwas, wo er seinen Edelmut hervorstellt, aber eben keinen Kontakt zu Gott pflegt. Und das ist leider auch so, dass er unter die Menschen fällt, die nicht freigesprochen werden, die ins Gericht kommen. Sie alle werden ausgejätet, heißt es, vor Gericht. So benutzt Jesus das. Die Engel werden sie in den Feuerofen werfen, genau der Text. Dort wird Weinen und Zähneklappern sein. Und der Feuerofen ist der Ort der Verdammnis. Halten wir nochmal fest, dass die Gottlosen zur Verantwortung gezogen werden, obwohl sie vom Teufel gesät sind. Das muss man ja auch mal wieder überlegen. Das ist doch die Tatsache, dass unser Leben von Gott oder vom Teufel geprägt wurde, ändert aber nichts daran, dass wir auch eine Eigenverantwortung haben. Wir können uns doch immer gegen das eine oder andere auflehnen. Wir können als Christen sagen, ich will ab heute nichts mehr von Gott wissen, um Gottes Willen bloß nicht. Es ist einfach nur eine Sache, die ich in den Raum stelle, aber das kann doch jemand sagen, indem er einfach sagt, ich hau das alles in die Tonne, ich will das nicht mehr. Okay, aber andererseits kann auch jemand sagen, ich war bisher gottlos, ich will das ändern, ich will eintreten, ich will Jesus annehmen und ich will dazugehören, ich will zu den Kindern des Lichts gehören. Das gibt's doch alles. Und das ist etwas, wo wir unseren eigenen Willen immer wieder auch mit in den Vordergrund stellen können. Und dass alles einmal im Feuerofen endet, das ist richtig. Aber dass dieser Feuerofen enden wird, das steht leider nicht in der Bibel. Der Feuerofen wird ständig bestehen. Es steht nicht drin, dass der Feuerofen aufhören wird. Ist nicht erwähnt. Die bittere Realität kommt eigentlich durch diese Bibelstelle und durch dieses Gleichnis ganz erheblich, extrem und deutlich zum Ausdruck. Aber wo Schatten ist, ist auch Licht. Nein, wo Finsternis ist, auch Licht. Wir wollen ja nicht Schatten sagen, das ist ja wiederum nur eine Vorschattung. Wir wollen sagen, die Finsternis, die vom Teufel kommt, die hat ein Gegenüber und das sind die Kinder des Lichts. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Halleluja, das sind wir. Aber das sind wir jetzt noch nicht. Dann heißt es, nämlich, benutze ich den Begriff ein letztes Mal, nämlich nach der Vollendung des Äons. Wenn diese Zeitgeschichte vorbei ist, diese Riesenzeitspanne und das Gericht stattfindet, dann kann Jesus alles neu aufbauen. Und wenn wir mal auf die Leute schauen, die schwierige und armselige Existenzen hatten, die uns in der Bibel auch vorgestellt werden, der Lazarus, der lag unter dem Tisch und hat von den Brosamen gelebt, die vom Tisch fielen. Oder wie viele Menschen sind im Tal des Leidens und sagen, warum hilft Gott mir nicht? Wie viele Kranke kenne ich, die einfach sich darauf verlassen, dass Gott ihnen hilft? Wir werden erfahren, warum er eingreift und warum nicht. Wer sind nun diese Gerechten? Und die Bergpredigt sagt dazu, niemand kann durch eigene Kraft dazu kommen. Und die Antwort steht in den Evangelien, die Jesus gibt sie, dass wir durch ihn hineinkommen in diese Gruppe der Gerechten. Und die werden dann leuchten wie die Sonne. Und die Beseitigung aller Finsternis, die Finsternis ist weg, es gibt auch keine Sünde mehr. Und ebenso die vollkommene Lichtgestalt, die Engel und Gott selbst aufweisen. Das wird alles auf uns zukommen. Es wird ein Leben in einem vollendeten Reich, in einer Schönheit, die wir uns gar nicht vorstellen können, in der wir einmal leben werden. Aber wir müssen dieses Jammertal hier auf Erden überleben und wir müssen leider, ich muss leider mit kleinen Schritten gehen, weil der Taumeldolch um meine Beine wächst und mich daran bremsen will. Aber ich kann ihn auch abschütteln. Ich will einfach kein Taumeldolch an meinen Beinen. Ich will nicht, dass der Teufel mir da eine Fußschelle oder Fußangel hinlegt. Er versucht das immer wieder, aber ich lasse es nicht zu. Ich sage ihm, nimm deine Finger von mir und nimm sie auch von meiner Frau, von meiner Familie und von meiner Gemeinde. Und von allen Menschen, die hier in diesen Räumen ein- und ausgehen. Die Schönheit, die wir vor Augen haben, aber noch nicht sehen, das ist die Realität, die auf uns zukommt. Und wir werden als Kinder Gottes zwar eine Beurteilung bekommen, aber wir gehen nicht in das Gericht. Wir werden aussortiert. Wenn Jesus das Buch des Lebens aufschlägt, dann sagt er, oh ja, guck mal, da steht er. Du kannst nach rechts gehen. Okay? Die Schafe und die Böcke werden sortiert, heißt es ja auch an anderer Stelle. Wiederum ein Vergleich, den Jesus aufnimmt. Und wenn wir jetzt zum Fazit kommen, dieser Aufmerksamkeitsruf, der ja am Ende kommt, wer Ohren hat, der höre. Das schreie ich jetzt mal raus in die Welt. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Es ist die Botschaft, gegeben durch den Heiligen Geist von unserem Herrn und sie muss Wirkung erzeugen. Sie soll keine Angst erzeugen. Sie soll Wirkung erzeugen, dass ich wirklich in meinem Leben etwas tun muss, wenn ich noch nicht das getan habe und Jesus noch nicht annehmen werde, dass ich zu den Kindern des Lichts, zu den Söhnen des Lichts, zu den Gerechten, die in Herrlichkeit mit Jesus leben wollen, gehören möchte. Halleluja. Amen. Wir verabschieden uns jetzt von unseren Zuhörern und ich möchte noch einen Segen aussprechen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Geht hin im Frieden des Herrn in die neue Woche und ich freue mich jetzt schon auf nächsten Sonntag. Halleluja. Amen.